Bin seit längerer Zeit wieder mal hier. Ich möchte euch Grüße ausrichten von der Gemeinde in der Tschaikowski-Straße. Von da bin ich jetzt hier. Da kennen wir sicherlich aber einige noch von Elsnitz. Also ich bin hier in Chemnitz nicht ganz unbekannt oder auch ein bisschen zu Hause schon. Seit vielen Jahren. Wir haben uns vorhin gerade unterhalten. Eigentlich ist es schon, ich habe gar nicht mehr gezählt, wie viele Jahre das her sind. Das war 76, habe ich angefangen zu lernen in Karl-Marx-Stadt. Und von da war ich regelmäßig eigentlich der Jugend hier gewesen und Bibelstunde und so in der Woche. Damals noch die Mitroffstraße. Also viele Grüße jetzt von Tschaikowski-Straße, von der Gemeinde her. Wenn wir das Wort Follower hören, woran denken wir da? Was sind Follower? Bitte? Nachfolger. Die heutige Jugend kennt nur noch Nachfolger, kennt die nämlich noch, das sind Follower. Wo denn da? Facebook, YouTube, bei eBay Kleinanzeigen und wo auch immer. Follower. Wie viel hat man? Die hinterher gucken, die was wissen wollen, die was sehen wollen, die uns beobachten. Was machen denn die Follower, die Nachfolger? In diesen Portalen, da sind sie neugierig auf Neuigkeiten. Sie wollen entweder neuen Spaß, dass man wieder was Neues reinstellt, wo man lachen kann. Oder sie wollen neue Tipps, neue Kochrezepte oder was auch immer. Neue Reparatur, Hinweise oder coole Sprüche, Bilder und Filme. Oder sie wollen was kaufen. Irgendwo wird man beobachtet, jawohl, was hat er zu bieten? Es geht uns aber, oder mir jetzt eigentlich nicht um das Amüsieren, sondern es geht uns um eine andere Art von Nachfolger. Nachfolger bei Jesus sein, das ist was anderes. Da geht es darum, Jesus kennenzulernen, von ihm zu lernen, mit ihm zu arbeiten, mit ihm zu leiden. Auch das gehört dazu. Ja, eigentlich ist das nicht gerade unser Wunsch. Ich möchte uns zwei Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium. Im Lukas 9 steht sowas von Nachfolgern drin. Lukas 9, Vers 57 und 58. Da passiert es, dass da Jesus durch die Lande zieht und dass ihn Leute begegnen. Und da ist einer so begeistert von ihm, dass er ihn anspricht. Vers 57, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Das ist nicht toll. Da kommt einer und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Hier ist einer da, der will dem Herrn Jesus nachfolgen. Da denkt, das ist toll, mit dem Mann durch die Gegend zu gehen. Und da Jesus sagt, stopp. Überlege, was du willst. Bedenke die Folgen, was das bedeutet, Nachfolger zu sein. Die Füchse haben Höhlen. Die haben ein Zuhause. Die Vögel des Himmels haben Nester. Die können sich da sicher fühlen, wohlfühlen. Aber der Sohn des Menschen, ich habe mal nicht mal etwas, wo ich genau weiß, wo ich schlafe. Ich habe keine Sicherheit, keine Bequemlichkeit. Ich habe nichts, worauf man sich menschlich verlassen könnte. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Kinderzeit, da waren solche Lieder auch in Wandeln auf sonnigen Höhen. Das Leben mit Jesus ist ein Wandeln auf sonnigen Höhen. Uns wurde das auch oft zugesagt, komm zu Jesus und dann wird alles gut. Ich muss sagen, das stimmt nicht. Manche Menschen sind daran gescheitert, an diesen Versprechen, weil sie gemerkt haben, es stimmt nicht. Wieso? Nein, es wird nicht alles gut. Zumindest in der nächsten Zeit. Aber das Ende wird gut, das Ziel wird gut. Das stimmt. Aber dazwischendrin kann sich einiges ereignen, kann einiges passieren, was es nicht so gut ist. Ja, es gibt Menschen, bei denen scheint alles zu klappen. Die haben eine tolle Karriere, die machen noch Lottogewinn ohne Ende, die können Urlaub machen, die brauchen sich um kein Geld Sorgen zu machen. Da geht alles seinen Gang. Da klappt alles. Aber sie haben keine Beziehung zu Jesus. Und was ist mit der Ewigkeit? Da kommt das Problem. Was erstmal gut zu sein scheint, hat für die Ewigkeit keine Bedeutung. Keine positive Bedeutung, zumindest. Wenn wir auch sagen, wie viele Jahre leben wir auf der Erde? Ja, 70, 80, 90, manche werden 100, manche werden nicht mal 70. Wenn man jung ist, sagt man, oh, so alt, so viel Zeit noch bis dahin. Wenn man ein bisschen älter wird, sagt man, okay, die Zeit ist ganz schnell vorbei. Wie lang ist dieses Leben? Es ist nicht so lang, wie wir denken. Aber die Ewigkeit, wie lang ist die Ewigkeit? Das kann man nirgendwo ausdrücken mit irgendeinem Vergleich. Alle Vergleiche hinken. Es ist nicht mal eine Zeit. Manchmal wird gesagt, eine Zeit, die nicht vergeht. Nein, die Ewigkeit ist keine Zeit. Eine Zeit ist etwas, was abläuft. Die Ewigkeit bleibt. Das ist Gegenwart. Es ist viel länger als diese Zeit, die wir in diesem Leben haben. Und jetzt, was hat es mit der Nachfolge, dem Herrn Jesus nachzutun? Wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, dann wird es Situationen geben, die unsere Fähigkeiten überfordern. Wo wir merken, ich kann das nicht. Ich krieg Angst davor. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Da wird es Situationen geben, die unser Sicherheitsbedürfnis in Frage stellen oder auf eine harte Probe stellen. Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen. Ich habe nichts. Keine Sicherheit da. Wir wissen nicht, was morgen wird. Und da wird es Situationen geben, die unsere Planung komplett über den Haufen werfen. Wir haben so schön alles geplant und auf einmal wird alles anders. Wir fühlen uns unsicher und nicht mehr Herr der Lage. Wir sollen uns heute in einem ganz bekannten Bibeltext gehen, den ich mal ein kleines bisschen anders betonen möchte, als es meistens gemacht wird, und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Der Bibeltext, um den es gehen soll, ist Matthäus 14, von Vers 13 bis 33. Ich lese erstmal den ersten Abschnitt. Und als Jesus es hörte, also die Nachricht von dem Tod des Johannes des Täufers, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber abends geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, Herr, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen, entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach, bringt sie mir her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Also ich denke nicht, dass die Frauen und Kinder nicht dabei waren, sondern dass die einfach nicht mitgezählt waren hier an dieser Stelle. Der Herr Jesus ist tief berührt von der Nachricht vom Tod Johannes des Täufers. Und er möchte sich zurückziehen an einen einsamen Ort. Wir kennen solche Situationen auch, wo wir uns ganz zurückziehen möchten, mal an einen einsamen Ort. Und was erwartet denn Herrn Jesus dort? Massen Menschen. Nichts mit Einsamkeit. Nichts mit Zurückziehen. Die Menschen haben schon gehört und die Botschaft ist schneller weitergedrungen, als die Leute laufen konnten. Und da waren die Leute aus der Umgebung schon dort. Haben genau gewusst, dort wird er ankommen mit dem Boot, dort wird er sein und die haben ihn dort erwartet. Was passiert? Es geht wieder los mit Heilen. Die Leute bringen ihre Kranken. Mit Predigen. Da Jesus redet zu den Leuten. Den ganzen Tag hat er zu tun. Und die Leute hören zu. Sie sind begeistert. Bis zum Abend. Und was ist das Problem danach? Die Menschen haben Hunger. Sie sind ausgelaugt vom ganzen Tag. Und wenn man noch die Hitze sich vorstellt und in der Gegend. Wie kann man das klären? Da Jesus und 12 seiner Nachfolger stehen da, wie sollen sie das managen? Es gibt keine Catering-Gesellschaft. Die können nicht irgendwo anrufen und sagen, bitteschön, versorgt mal die Leute hier. Gebt ihnen was zu essen. Funktioniert nicht. Was machen? Und die Jünger haben eine Idee. Und ich sage, entlasst die Volksmenge in die umliegenden Dörfer. Dort kann sich jeder zu essen kaufen, was er will. Und alles ist geklärt. Outsourcing. Wir geben das nach draußen ab. Das ist heute ein Schlagwort, um Probleme nicht selbst klären zu müssen, wenn man outsourcen. Die Betriebe geben Arbeit nach draußen weg, von denen sie nicht so begeistert sind, wo sie sagen, müssen wir nicht selber machen, müssen wir uns nicht damit beschäftigen, outsourcen, eine andere Firma macht das. Ob die Probleme weniger werden, ist die Frage. Aber die geben erstmal nach draußen ab. In der Hoffnung, Probleme loszuwerden. Und die Jünger sagen dasselbe. Wir geben die Probleme nach draußen ab, entlasst die Leute in die Dörfer ringsum, die können schon was kaufen. Da Jesus sagt, nö. Gebt ihr ihnen zu essen. Oh. Was ist denn das für ein Auftrag? 12 Leute kriegen den Auftrag, diesen Menschen, den Menschenmassen dort was zu essen zu geben. Wie soll man das bewältigen? Wie soll das funktionieren? Nachfolger. Eine Aufgabe unlösbar. Überfordert vollkommen. Menschenmassen in der Einsamkeit. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Ja, wie soll man das machen? Wie viel Geld brauchen wir da? Beim Buffet gilt so eine Faustregel, 15 Euro pro Person, 10 bis 15 Euro pro Person muss man rechnen. Haben die Leute aber tolles Essen, mit Essen, Trinken, mit allen. Wenn wir das runterschrauben, nur um satt zu werden, sagen wir so gut 5 Euro pro Person. Und wenn man genügsam ist, 3 Euro pro Person. So, wie viele Mann sind das? Da stehen wir schnell im Rechnen. 5000 Männer, sag mal, jeder Zweite hat eine Frau mit. Sind es 2500 Frauen? Im Durchschnitt 4 Kinder pro Familie. Bei 2500 Familien, wie viele sind das? Welche Zahl kommen wir? 10.000 Kinder? Wer hat noch mitgerechnet, bei wie vielen Leuten sind wir jetzt? 17.500 Leute etwa. Könnte sein. 17.500 Leute mal 3 Euro. Ich habe mit Absicht nicht 10 Euro gesagt. Das war zu einfach. Wie sind wir da? Wer ist schnell? Kopfrechnen? 52.500. Eine Summe, ne? Wer hat denn die in der Tasche stecken? Um den Leuten was zu essen zu bringen. Abgesehen davon, in der Einöde das zu kriegen. Und die Nachfolger rechnen auch so.
die Jünger. In Johannes 6, Vers 7 wird über dieselbe Begebenheit berichtet und da wird gesagt, sollen wir etwa für 200 Denare Brot kaufen? Das ist das, was wir haben. Sollen wir dafür Brot kaufen? Für die alle? Das reicht hinten und vorn nicht. Eine ausweglose Situation, in die Nachfolger kommen können. Der Auftrag ist eigentlich unlösbar. Da hatte Andreas eine Idee. Er hat sich umgeguckt. Was haben wir denn an Essen hier? Und er stellt fest, da ist ein kleiner Junge, der hat ein bisschen was zu essen mit. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 kleine Fische. Gerstenbrot, das sind nicht solche, das sind solche. Zu flache Brotfladen. 5 Gerstenbrote und 2 kleine Fische. Gut, da wäre vielleicht er und seine Familie ein bisschen satt geworden. Hätte vielleicht gerade gereicht. Aber das ist das Essen, was da ist. Was ist das unter so viele, sagt es. Ja, was ist das? Ungefähr 17.500 Menschen, wenig zu essen und 200 Denare für Geld, um was kaufen zu können. Und dann sagt der Herr Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Ist das nicht überfordert? Ist das nicht zu viel verlangt? Aber der Andreas kommt mit dieser aberwitzigen Idee, die er hat, zu meinem Jesus. Und er geht hin und sagt ihm, wir haben hier 5 Brote und 2 Fische. Mehr ist nicht da. Da Jesus sagt, gut, alle sollen sich lagern, hinsetzen zum Essen. Ist nicht manchmal so, dass wir erschrecken über das, was wir zur Verfügung haben, wenn wir sehen, was eigentlich gebraucht wird? Wenn wir die Menschen sehen, die um uns her sind, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht haben. Wenn wir unsere eigenen Kräfte sehen, die immer weniger werden, weil wir immer mehr vollgestopft sind mit Aufgaben ringsum, im Beruf, Familie. Von überall kommt jemand, der fordert was von uns. Und dann die Sache, wie sollen wir diese Kraft, die wir haben, einsetzen? Wirklich für Jesus einzusetzen. Und jetzt diese Aufforderung, setzt euch hin. Ist das nicht Selbstmord, was da passiert? Die Menschen müssen sich doch veralbert vorkommen. Sollen sich zum Essen lagern und dann sehen sie vielleicht, was da ist. Sag ich, was soll denn das? Die könnten ja die Jünger und Herr Jesus steinen oder lynchen, sagen, pass auf, ihr habt uns so viel erzählt. Und jetzt das. Was wollt ihr denn mit uns machen? Nein. Da Jesus sagt, lasst euch lagern. 200 Denare, das ist sicherlich mehr als 5 Gerstenbrote und kleine Fische. Und trotzdem eine Herausforderung. Das widerspricht völlig unserer Logik. Wenn wir überlegen würden, wie war das mit der Nachfolge? Ist nicht so einfach. Wir sollen das tun, was der Jesus will. Und dann kommen wir vor solche Situationen und sagen, ey, wie soll ich denn das machen? Ich kann nicht mehr, ich pack das nicht, es geht einfach zu weit. Und wie würde unsere Reaktion heute aussehen? Vielleicht würden wir Generalstabssitzung abhalten, Kassensturz, Spendengelder sammeln, Spendenaufruf, gründliche Planung, wie wir das alles machen könnten. Jetzt schnell noch die Leute satt zu kriegen, vielleicht noch mit dem Plan B, falls der Plan A schief geht. Alles muss gut durchkalkuliert sein. Wie viele Sitzungen werden durchgeführt, wenn es darum geht, Menschen das Evangelium weiterzusagen? Es stimmt, es ist gut, wenn man alles plant. Wenn man nicht einfach blauäugig drauf losgeht, sondern wenn man sich überlegt, wem will ich denn was sagen? Welche Leute kommen da auf uns zu? Das ist alles gut, wenn man das bedenkt. Und doch kann es Situationen geben, wo wir nicht die Zeit dazu haben, wo das nicht möglich ist. Wo wir vor einer Aufgabe stehen, die uns einfach überfordert. Und da Jesus sagt, lagert euch. Da bleibt den Jüngern bloß nur eins übrig, das auszuführen, das bisschen, was sie haben, dem Herrn Jesus zu geben, zu glauben und zu vertrauen und letzten Endes zu staunen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie das aussieht, wie da Jesus das Brot bricht und austeilt. Man kann sich überlegen, so ein Gerstenbrot brechen, ruckzuck muss das nächste nehmen, und das ist alle. Und dann sind immer noch so viele tausend Leute da. Und da bricht das Brot, dann bricht das Brot, dann gibt es einen Teil des zum Weitergeben. Und immer noch da. Können wir uns nicht vorstellen. Wie sieht es bei uns aus? Wir sehen auf unsere Gaben, die wir haben. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so viel. Ich bin nicht so begabt. Meine Gesundheit ist nicht so toll, dass ich alles machen könnte. Da fehlt vielleicht ein Studium, noch eine Ausbildung oder irgendwas dazu, um den Menschen das zu erklären. Wenn dann plötzlich jemand kommt und Fragen an mich heranträgt und stellt, wie sieht denn das damit aus? Was sage ich ihm da? Ja, wie kann ich? Ich kann nicht drauf zugehen auf Menschen, von Jesus erzählen. Weil sie könnten mich, ich könnte inkompetent wirken und dann ist alles verpufft, dann lachen die über mich vielleicht. Nee, ich bin nicht so gut ausgerüstet. Ja, da Jesus verlangt gar nicht, dass wir toll ausgerüstet sind. Da hat die Jünger auch nicht vorher gesagt, pass mal auf, es kommen so viele Leute, bereitet euch darauf vor, damit die was Ordentliches zu essen haben. Die Situation war da und da sagt ihnen, gebt ihr ihnen. Gebt ihnen, da Jesus wusste, was sie hatten. Dass das hinten und vorn nicht reicht. Er wusste, was da wäre. Er wusste um die Ohnmacht der Jünger. Und trotzdem gibt er den Auftrag. Gebt. Gebt ihr ihnen zu essen. Ihr habt was, was die Menschen brauchen. Und wenn es noch zu wenig ist. Und die Menschen um uns herum, die haben Hunger. Nicht zum Sattwerden. Da haben sie genug. Und selbst wenn jemand am Straßenrand sitzt und bettelt, wenn wir dem was zu essen geben, schütteln die oft den Kopf. Nee, das wollen sie nicht. Die wollen Geld. Die haben zu essen. Es geht nicht darum, dass die nicht satt werden können oftmals. Die Menschen haben zu essen. Es hat jemand gesagt, wer vor dem gedeckten Tisch sitzt und verhungert, ist irgendwie selbst schuld. Das Essen ist da. Das ist es nicht, was die Leute brauchen. Aber die haben anderen Hunger. Die Menschen gehen kaputt, weil sie innerlich ausbrennen. Weil sie innerlich nicht mehr das haben, was sie brauchen. Und jetzt sagt Herr Jesus, ihr, meine Nachfolger, ihr habt das. Ihr wisst, worauf es ankommt. Ihr wisst, was man braucht fürs ewige Leben. Ihr wisst, was man braucht, was mehr ist als Essen und Trinken und Anziehen und Luxus. Ihr wisst das, was man braucht, was nicht vergeht. Gebt das. Geht hin. Sie werden herausgelockt aus ihrem Sicherheitsempfinden, die Nachfolger hier. Ja, wie war das? Ich will dir nachfolgen, wo immerhin du gehst. Da Jesus sagt, bedenke die Konsequenzen der Nachfolge. Das Ergebnis ist bekannt. Es war hinterher mehr übrig, als vorher da war. Das war toll. Und die Menschen sehen das Wunder. Jawohl, ganz toll. Den Mann brauchen wir. Da können wir immer satt sein. Lasst uns den zum König machen. Diesen Mann, den Jesus, den brauchen wir, damit wir keinen Hunger mehr haben. Sie sehen nur das eine. Sie wollen Jesus als Brotkönig. Und die Nachfolger haben erlebt, Jesus benutzt das Wenige, was wir ihm bringen, um viel daraus zu machen. Ich kann doch nicht viel, habe keine oder geringe Möglichkeiten. Und trotzdem kann Jesus was draus machen. Mir ist dieser Aufruf, mach's wie Andreas. Er sagt, was soll das unter die vielen? Aber Jesus, ich bring dir's. Ich bring dir das, was ich habe, in dem Bewusstsein, im Normalfall reicht's nicht. Aber du, Herr, mach was draus. Nimm meine Gaben, die ich habe. Ich geb mich dir in die Hände. Nicht wir sind die Macher, wir sollen es auch nicht sein, sondern wir sollen das, was wir in Händen haben, dem man Jesus bringt. Er kann unendlich viel daraus machen. Die Gaben, die wir haben, wie er benutzen, um anderen Menschen zu helfen. Ich will dir nachfolgen, wo immer du gehst. Und da Jesus sagt, pass auf, überlege, willst du das wirklich? Willst du dich so herausfordern lassen? Ja, es lohnt sich. Und jetzt hier an dieser Stelle eine neue Herausforderung. Das wäre doch eine tolle Sache, wenn Jesus König wird. Was wäre dann mit den Nachfolgern? Toll, die wären Beamte. Irgendwo. Da Jesus sagt, nee. Ihr geht mal voraus aufs andere Ufer. Ich schicke euch mit dem Boot fort. Und er selber zieht sich auf den Berg zurück und betet. Er redet mit seinem Vater. Wir erfahren nicht, was er gesprochen hat. Einfach zieht sich zurück. Aber die Jünger sind wieder draußen. Nächste Aufgabe, der Nachfolger. Fahrt mal voraus ans andere Ufer. Und auf einmal, was erleben sie? Wellen, Wind, Not. Die haben gerade Wunder erlebt. Und die leiden auf dem Wasser Not mit ihrem Boot. Das ist kein Riesenschiff, das ist ein kleines Fischerboot, mit dem sie da über den See Genezareth fahren. Und im Finstern, in der Nacht. Ich lese weiter ab Vers 22. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Zugleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg auf den Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Zugleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Der Herr Jesus schickt die Jünger am Abend fort über den See Genezareth. Und wer schon mal in Israel war, weiß, wie groß der See Genezareth ist. Man kann vom einen Ufer an den anderen Ufer rübergucken. Man sieht das andere Ufer. Und der Jesus schickt sie los, abends. Und der Wind war ihnen entgegen. Und die Zeit ist es so, abends geht es um 6 los, dann kommen die Nachtwachen, bis früh, bis ein dritter Dämmerung ist die vierte Nachtwache. Und wir lesen da, dass da Jesus in der vierten Nachtwache ihnen entgegenkam. Das sind einige Stunden, die Jünger da unterwegs waren. Vom Einbruch der Dämmerung bis früh zur Morgendämmerung. Mindestens 6 Stunden sind sie unterwegs.
auf diesem kurzen Stück über den See als erfahrene Fischer. Und sie haben es nicht geschafft, ans Ufer zu kommen. So haben sie Gegenwind. So haben sie die Wellen entgegen. So haben sie Not, darüber zu kommen. Sie kämpfen mit den Widerwärtigkeiten des Alltags. Sie sind ausgelaugt. Und dann kommt ihnen Jesus entgegen. Warum nicht er? Warum erst zu spät? Warum lässt er sie so lange kämpfen? Er hat gewusst, dass sie dort sind. Er lässt sie so lange kämpfen. Er kommt ihnen entgegen. Unkonventionell. Nicht in einem Boot, sondern läuft einfach auf dem Wasser. Ohne versteckte Planken. Ohne Tricks. Er geht einfach auf dem Wasser den Jüngern entgegen. Er kommt ihnen entgegen. Er schickt sie los von hinten und kommt ihnen entgegen. Also nicht von hinten, dass er ihnen nachkommt, sondern er kommt ihnen entgegen. Aus der Richtung, auf das Ziel, was sie zusteuern. Da ist Jesus schon. Da ist er schon da. Begegnet uns Jesus immer so, wie wir uns das vorstellen? Wir haben unsere Pläne für unser Leben, unsere Vorstellung. Wir haben Nöte, Sorgen. Und dann machen wir uns Gedanken, Herr Jesus, jetzt wäre es schön, wenn du das und das oder das machen würdest. Und mir da helfen würdest. Jetzt wäre das schön, wenn du mir das tun würdest, damit ich herauskomme aus dieser Not. Manchmal ist es so, dass man krank ist und sagt, Herr Jesus, wenn du mich ganz gesund machst, das wäre toll. Da Jesus sagt, nee, ich mache dich nicht ganz gesund. Wir behalten diese Probleme. Oder wir haben keinen Lottogewinn, dass wir plötzlich keine Geldsorgen mehr haben. Vielleicht ist es auch gut so, warum soll man keinen Lottogewinn haben? Dann bräuchten wir ja Jesus nicht mehr vertrauen. Dann könnte ich ja auf mein Geld vertrauen. Da Jesus begegnet uns nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und hier kommt er ihnen entgegen, auf dem Wasser, und die Jünger, Angst, Panik, Hilfe, ein Gespenst. Jetzt geht's zu Ende. Alle Erinnerungen an das Wunder, vorbei, weg. Alles, was sie erlebt haben, ist erstmal wie weggeblasen. Jetzt kommt Jesus ihnen entgegen, wie ein Gespenst, wie eine Not, wie eine Gefahr, wie etwas, was sie nicht bewältigen können. Und auf einmal hören sie die Stimme von meinem Jesus. Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Hinein in diese Angstsituation. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Die Nachfolger hören sie und sie erkennen sie. Jesus ist da. Jetzt endlich. Jesus ist da. Er hat unsere Not gesehen. Er kommt uns entgegen. Er hilft uns hier an der Stelle. Das ist prima. Und Petrus, wieder einmal im Überschwang, wie er so ist, sagt einst, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich zu dir komme. Dann sag mir, jawohl, komm raus. Toll. Sowas kann Jesus tun, das versuche ich jetzt auch mal. Wenn Jesus auf Wasser geht, gehe ich auch. Macht Petrus nicht. Was Jesus kann, das kann ich auch mal machen. Ne? Das sind nur Nachfolger. Nein, Petrus macht das nicht so. Nein, er sagt, befiehl mir. Gib du die Anweisung dazu, wenn ich das jetzt machen soll. Nicht eigenwillig ich, weil ich das sehe, dass es bei dir klappt, mache ich es auch so. Nein, gib du mir die Anweisung. Sag du mir, dass ich kommen soll. Vielleicht erinnern wir uns an eine Begebenheit, wo Petrus das schon mal erlebt hat.
Vielleicht hat er auch daraus gelernt. Nämlich am Anfang der Jüngerkarriere, als sie fischen waren. Und der Jesus sagt, werft die Netze auf die andere Seite aus, auf der anderen Seite des Bootes. Fahrt noch mal raus, mitten am Tag, und werft die Netze aus. Da sagt der Petrus zu meinem Jesus, auf dein Wort will ich es tun, weil du es gesagt hast. Und dann haben sie diesen Fischfang gemacht. Auf dein Wort hin. Und Petrus sagt es hier wieder. Befiehl du mir. Gib mir dein Wort. Ruf du mich. Beauftrage mich dazu. Wenn du mir befiehlst, dann gehe ich raus. Aus dem relativ sicheren Boot auf das unsichere Wasser. Tja, was haben wohl die anderen gedacht? Ey, Petrus, im Boot bist du viel sicherer. Man kann doch nicht auf dem Wasser gehen, das ist unmöglich, das musst du doch wissen. Wir sind Fischer, wir kennen das Wasser. Das hat noch niemand bisher gemacht. Oder jetzt ist er völlig durchgeknallt. Ohne Sicherheit da rauszugehen, das geht einfach nicht. Ich kann doch nicht die besten Sicherheit verlassen, doch die einzige, die ich habe. Oder wer das Boot verlässt, muss sterben. In Klammern, wer es nicht verlässt, auch. Es gibt keine Garantie, dass es funktioniert, Petrus. Oder das ist doch völlig verantwortungslos, was du da tust. Du hast Frau, du hast Familie und du gehst einfach ins Wasser raus aus dem Boot. Welche Ratschläge hören wir, wenn Jesus uns ruft, etwas zu tun? Wenn er uns das in unser Herz hineinbringt, tu jetzt etwas, was nicht jeder macht. Wo wir unsere Sicherheiten verlassen müssen, wo wir hinausgehen müssen. Hören wir auch solche Ratschläge? Ich denke ja. Und das waren nicht unbedingt Ratschläge, die daneben lagen. Das waren vernünftige Ratschläge. Vernünftige Gedanken. Aber Petrus hört Jesus. Der sagt, komm. Und er setzt seinen ersten Fuß raus, seinen zweiten raus, steht auf dem Wasser und geht auf Jesus zu. Es klappt. Er hat es gewagt, er kann auf dem Wasser gehen. Und dann sieht er den Wind, die Wellen und fängt an zu singen. Aber Jesus hält ihm sofort die Hand entgegen. Er greift ihn bei der Hand, erfasst seine Hand. Seine Hand ist da. Und er zieht Petrus raus. Er zieht ihn wieder raus aus dem Wasser und setzt ihn ins Boot. Was ist der Unterschied von Petrus und den anderen Nachfolgern? Die anderen blieben weitgehend trocken. Petrus wurde nass. Petrus ging auf dem Wasser, die anderen nicht. Petrus hat diese Erfahrung gemacht, die anderen nicht. Petrus hat die rettende Hand des Herrn Jesus persönlich erlebt, die anderen nicht. Diese Erfahrung kann ihm niemand nehmen. Warum? Petrus hat die Komfortzone des schützenden Bootes verlassen. Das Boot war zumindest etwas sicherer, als das Wasser, als auf den Wellen zu gehen. Aber Petrus hat es gewagt. Er ist rausgegangen. Auf den Ruf des Herrn Jesus, auf diese Aufforderung hin. Er hat es gewagt, sich von Jesus rufen zu lassen, und ist ihm gefolgt. Die anderen nicht. Und Petrus hat gemerkt, der Jesus ist da. In jeder Situation. Und wenn es noch so brenzlig ist. Er lässt mich nicht untergehen. Er lässt mich nicht absinken. Ich frage mich immer, warum heißt die Überschrift der sinkende Petrus? Warum steht er nicht dort? Der mutige Petrus. Oder der Petrus, der auf dem Wasser geht. Warum steht da der sinkende Petrus dort? Ich habe mir mal was mitgebracht. Also hier, ein weißes Blatt. Was sagt er von der Ferne? Seht ihr den schwarzen Punkt? Naja, ganz klein, ne? Weißes Blatt. Schwarzer Punkt. Das ist so klein, dass man kaum sieht. Aber wir haben die Angewohnheit, das Kleine zu sehen. Das Negative zu sehen. Das ist ein weißes Blatt. Das ist schön. Ich sehe ein weißes Blatt. Und in der Zusammenfassung ist es ein weißes Blatt mit einem kleinen schwarzen Punkt drauf. Und so sehen wir oftmals unsere Not, unsere Sorgen, unsere Probleme. Wir fokussieren auf diese Kleinigkeit und sehen das. Und sehen das andere ringsum oftmals nicht. Das weiße Blatt, das helle, das Gute, was Gott uns gibt. Und wir sehen die Sorge und die Not. Und wenn da Jesus Nachfolger beruft, dann sagt er, geht hin. Ich bin bei euch bis an das Ende dieser Tage, bis an das Ende der Welt will ich bei euch sein. Das hat er verheißen. Wir haben den Auftrag von Jesus, komm raus aus deiner Komfortzone, wage den Schritt in die Nachfolge. Warum? Erstens, weil Jesus ruft. Welche Sicherheiten habe ich denn, wenn ich das tue? Keine menschlichen. Aber das Wort des Herrn Jesus, das sagt, ich will dich tragen. Wird auch nicht schief gehen, wenn ich in die Nachfolge gehe. Doch, mit Sicherheit wird was schief gehen. Aber, sonst wäre es nämlich zu einfach. Aber da ist es da. Dann die Frage, wenn ich sowas wage, werde ich auch nicht sinken? Doch, ich werde mich nass machen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich nass werden. An die Grenzen meiner Möglichkeiten kommen. Aber da Jesus zieht raus, er ist da. Komm heraus. Heraus aus dieser Komfortzone des Lebens. Heraus aus dieser Sicherheiten, die wir uns selber machen. Weil diese Sicherheiten sind keine Sicherheiten, wenn irgendwas schief geht. Ich kann mich an einen Satz erinnern, den damals der Bundeskanzler Schröder gesagt hat, am 11. September, als diese Flugzeuge in World Trade Center reingeflogen sind. Die standen da, die ganzen Politiker, fassungslos. Und er sagt zu Peter Hane, Sie haben einen Halt. Wir haben keine Sicherheit. Ja, welche Sicherheit haben wir? Nur die, die Gott uns gibt. Alle anderen Sicherheiten können ganz schnell vorbei sein. Vertraue dich. Vertraue auf Jesus. Trau dich rauszukommen aus dieser Komfortzone des Lebens, die wir so um uns aufgebaut haben. Der Auftrag gilt auch heute noch. Ich habe eine Karte mit da. Sind zwei Leute drauf. Da ging es darum. Mit dem jungen Mann habe ich mich unterhalten, weil er gesagt hat, ich will für Gott da sein. Ich will meine Zeit, meine Kraft einsetzen, dass andere Menschen Jesus finden. Es gibt in Deutschland so viele Menschen, die nichts von Jesus wissen, die alle verloren gehen. Und diese Menschen sollen die Möglichkeit haben, etwas von Gott wissen zu wollen. Diese Menschen sollen die Chancen bekommen. Und hat das Motto, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werdet ihr mich finden, aus Jeremia 29, Vers 13. Aber das müssen die Leute erst mal wissen, damit sie Jesus suchen können. Also muss ihnen gesagt werden. Ich möchte denen die Möglichkeit geben. Da haben wir zusammengesessen und besprochen, das Für und Wider. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, Arbeit aufzugeben, Sicherheit aufzugeben. Das bedeutet, Unsicherheit zu haben. Wie wird es weitergehen? Die Risiken und die Probleme aufgelistet, gegeneinander abgewogen, die Chancen und die Erfahrung. Ja, was bedeutet das? Überleg's richtig. Ich habe auch solche Ratschläge gegeben, wie die angenommenen der Jünger im Boot vielleicht. Überleg mal, was du machst. Sicherheit aufgeben, ob das wirklich Sinn hat.
Ja.
Und er sagt, ich tu's. Ohne finanzielle Absicherung, ohne Garantie. Mit diesem Auftrag sucht er selber einen Spenderkreis, damit du überhaupt was zu essen hast und leben kannst. Und jetzt? Kennt jemand den? Und jetzt geht Jonathan raus auf die Straße und erzählt den Menschen vom Mann Jesus und spricht sie an. Das ist unser ältester Sohn. Und er geht raus, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und er macht die Erfahrung, viele Menschen kennen Jesus nicht. Haben null Ahnung. Sie leben in einem christlichen Abendland, ohne etwas von Christus zu wissen. Sie feiern Weihnachten und wissen gar nicht, was das bedeutet. Er erlebt viel Ablehnung, aber auch Interesse und Offenheit. Herzen, die hart sind. Und auch manche, die langsam weich werden davon. Jetzt ist er verheiratet und arbeitet mit seiner Frau gemeinsam auf der Straße. Beide ohne Sicherheiten, aber mit großen Erfahrungen. Wir durften mit dabei sein, mal so einen Einsatz draußen rum, haben miterlebt, wie die Leute reagieren, wie sie ablehnen, aber auch wie sie doch Fragen haben und sich doch Gedanken machen. Bei einigen bleibt es sitzen, sie fragen weiter, sie kommen. Es ist mühsam, aber es lohnt sich. Nachfolge hat Folgen. Wer es nicht versucht, kann es nicht erfahren. Aber Nachfolge, auch Aufgeben von Sicherheiten und herausgehen aus diesem Boot, in dem wir uns so wohl fühlen, das macht auch Freude. Indem Menschen Jesus finden, indem Menschen mitbekommen, jawohl, hier ist er da. Und das ist unsere Aufgabe als Nachfolger, nicht einfach irgendwo zu sitzen, sondern wirklich zu folgen. Das Wort heißt ja, besteht ja aus zwei Teilen, nach, hinterhergehen und folgen. Das hat etwas mit Gehorsam zu tun. Nachfolgen, hinterhergehen, das, was Jesus will. Ich habe noch eine Bitte, und zwar, ob wir das Lied Nummer 471 singen können jetzt.